Die Textlesung, die finden wir in Epheser 6, Vers 11 und 12. Epheser Kapitel 6, Verse 11 und 12. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir haben heute den Lösli-Erfahrungsgottesdienst und ich wünsche für diese Stunde, bitte ich um Gottes Segen.
Kaum sind die Feldarbeiten abgeschlossen, heulen wieder die Sägen im Wald. Oft sind es Bauern, die auch da eine Ernte einbringen. Staunend stand ich schon vor gefällten Rundholz am Wegrand, zählte die Jahrringe an einem Stamm und habe mich gefragt, was dieser Baum schon alles erlebt hat. Sonnenschein und Sturm, ruhige Brisen und lauschige Winde, Hitze und Kälte. Auch im Winter wächst ein Baum, einfach langsamer, aber wachsen tut er. Die Zellwände werden dicker und das Holz erhält dadurch die nötige Stabilität. Wenn die Holzfassaden lange dem Wetter ausgesetzt sind, erhalten sie einen speziellen Look. Manchmal werden Bretter sogar extra bearbeitet, damit sie mit diesem rustikalen Charme teuer verkauft werden können. Auch die Menschen, die in ihren Umständen und Lebenssituationen überwinden lernen und an sich die Bearbeitung ihres Schöpfers und des Heiligen Geistes zulassen, werden für ihr Umfeld attraktiv. Im zusammenfassenden Kapitel 12 seines Briefes an die Römer spricht der Apostel Paulus über zwei gegensätzliche Kräfte, die versuchen, unser Leben zu gestalten. Auf der einen Seite versucht die uns umgebende Welt mit ihren verschiedenen Einflüssen, uns täglich in ihre eigene Form zu zwingen und eine Anpassung in uns zu bewirken, die von außen nach innen wirkt. Im letzten Vers von Römer 12, Vers 21 steht: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Um diesen Einfluss zu bekämpfen, ist der Heilige Geist in der Lage, uns von innen nach außen zu verändern, wenn wir es wollen und zulassen. Ähnlich wie eine Raupe sich in einen schönen Schmetterling verwandelt. Damit dieser Prozess stattfinden kann, müssen wir uns Gott weihen, ihn bitten, das gute Werk fortzusetzen, das er in uns begonnen hat. Am Sonntag und vielleicht auch in der letzten Stunde haben wir uns diskutiert und ausgetauscht über Philipper 1, Vers 6, wo es heißt: Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermacht und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Wie sieht dieses gute Werk in meinem Leben aus? Wie merke ich und mein Umfeld etwas davon? Letztendlich müssen wir alle die bewusste Entscheidung treffen, jeden Moment im Heiligen Geist zu wandeln. Die Entscheidung, Gott zu dienen und uns verändern zu lassen, ist eine ernste Angelegenheit. Wie bei den Israeliten in der Wüste, die Entscheidung, mit Gott unterwegs zu sein, muss eine eigene Entscheidung sein. Nicht Mose oder Josua konnten dies dem Volk auferlegen. Israel musste erkennen, dass Menschen Gott nicht aus eigener Kraft dienen konnten. Gott zu dienen und sich verändern lassen, wird nicht durch das mechanische Befolgen der Gebote erreicht, sondern durch die persönliche Beziehung zum Erlöser. Die Siege, die Israeliten, konnten nicht ihrer Stärke und Strategie zugeschrieben werden. Ebenso wurden geistliche Siege über Sünde und Versuchung durch das Opfer und die Auferstehung von Jesus Christus gesichert, aber Gottes Volk muss sich heute ständig auf die geistlichen Mittel verlassen, die durch den Heiligen Geist bereitgestellt werden, um ein siegreiches Leben zu führen. In Epheser 6, Vers 11 und 12 lesen wir, und Tobias hat vorhin diese Verse bereits vorgelesen, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr in allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Warum fällt es uns trotz vieler wunderbaren Verheißungen, Ermutigungen und Hilfestellungen immer wieder so schwer, ein Leben mit guten Verhaltensweisen zu führen? Menschen werden durch die Gegenwart Gottes verwandelt. Durch seinen Geist und durch sein Wort können wir wachsen, um einen liebevollen, freundlichen, uneigennützigen und vergebungsbereiten Charakter wieder zu spiegeln. Aber das ist Arbeit. Im 2. Timotheus 4, Vers 7 schreibt Paulus: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Wie bedeutend, wenn ich am Ende meines Lebens zurückblicken und diesen Satz aussprechen kann. Doch da ich nicht weiß, wann mein Lebensende ist, muss ich mich tagtäglich diesem Kampf stellen, Charakterschulungen betreiben, an diesem speziellen Holzlook arbeiten, damit auch ich diesen teuren, rustikalen Charme ausstrahle. Letzthin stand in unserer Lektion ganz unten in diesem grauen Balken die Frage: Welche geistlichen Gaben hast du empfangen, als du mit dem Heiligen Geist erfüllt wurdest? Denke daran, dass die geistlichen Gaben nur dann gedeihen können, wenn du die Frucht des Geistes in deinem Leben pflegst. Die Jugi-Leitung hat für 2025 das Jahresmotto Frucht des Geistes ausgewählt, in den einzelnen Jugendstunden je eine solche Frucht näher betrachtet und auch den Gottesdienst der Jugend unter dieses Motto gestellt. Das war nicht abgesprochen. Es war Führung, dass wir das gleiche Thema beim letzten Weihnachtsgottesdienst aufgegriffen hatten. Und ich habe viele Rückmeldungen auf diese Lösli-Aktion von euch erhalten, wo jeder ein Säckchen mit den neuen Begriffen aus Galater 5, Vers 22 und 23, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Wohlwollen, Selbstbeherrschung und den drei Begriffen aus Galater 5, Vers 26, Überheblichkeit, Provokation, Neid, erhalten hat und dabei aufgefordert wurde, pro Kalendermonat sich der Herausforderung zu stellen und diesen einen Begriff im Alltag bewusst auszuleben, respektive zu vermeiden. Eine Schwester kam zu mir und sagte im letzten Januar: Genau da, wo ich am meisten Mühe habe, dieses Lösli habe ich gleich zu Beginn des Jahres gezogen. Und da sagte ich zu ihr: Dann kannst du dieses Lösli ja gleich das ganze Jahr über versuchen zu praktizieren und nimmst jeden Monat noch ein weiteres dazu. Und ich finde, Gott hat wirklich Humor. Aber was für eine Herkulesaufgabe. Mussten wir diese allein bewältigen? Ich hatte in einem Monat zahlreiche Besprechungen, die mich mit meinem Gerechtigkeitssinn stark gefordert haben. In diesem Monat hatte ich den Begriff Güte. Und während den Sitzungen kam mir mein Lösli immer und immer wieder in den Sinn. Also eine milde und freundliche Gesinnung leben. Und ja, ich habe es in diesem Beispiel mit Gottes Hilfe geschafft. In 2. Könige Kapitel 6 lesen wir die Geschichte, wo die Aramäer Krieg gegen Israel führen. Schlag doch mit mir bitte die Bibel auf in 2. Könige Kapitel 6. Ich lese dort aus 2. Könige Kapitel 6, ab Vers 8. Der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Während er sich mit seinen Heerführern beriet, schlug er vor, ich will da und da das Lager aufschlagen. Aber Elisa, der Mann Gottes, warnte den König von Israel, geh nicht dorthin, denn die Aramäer wollen ihre Truppen dort zusammenziehen. Da ließ der König von Israel den Ort, den Elisa ihm genannt hatte, und vor dem, dem er ihn gewarnt hatte, überprüfen. Das tat er mehrere Male. Schließlich wurde der König von Aram wütend deswegen. Er ließ seine Heerführer rufen und fragte sie empört, wer unter uns ist der Verräter, der zum König von Israel hält? Es ist keiner von uns, mein Herr und König, antwortete einer der Heerführer. Elisa, der Prophet in Israel, sagt dem König von Israel jedes Wort, das du in deinem Schlafzimmer sprichst. Da befahl der König, geht und stellt fest, wo Elisa sich aufhält. Dann schicken wir Leute hin, die ihn gefangen nehmen sollen. Er erhielt die Nachricht, Elisa ist in Dothan. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun? Rief er Elisa zu. Hab keine Angst, sagte Elisa, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lasse ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feurige Pferde und Streitwagen war. Als das aramäische Heer gegen sie vorrückte, betete Elisa zum Herrn, mach sie doch alle blind. Und der Herr tat, worum Elisa ihn gebeten hatte. Daraufhin sagte Elisa zu ihnen, ihr habt den falschen Weg genommen, das ist nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Sobald sie in der Stadt waren, betete Elisa, bitte Herr, öffne ihnen die Augen und lass sie sehen. Der Herr tat es und sie merkten, dass sie mitten in Samaria waren. Als der König von Israel sie sah, rief er Elisa zu, mein Vater, soll ich sie töten? Auf gar keinen Fall, befahl Elisa. Du würdest doch auch keine Krieger töten, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen Brot zu essen und Wasser zu trinken und schick sie zurück zu ihrem Herrn. Da ließ der König ein großes Fest für sie ausrichten, und als sie gegessen und getrunken hatten, schickte er sie zu ihrem König zurück. Danach ließen die aramäischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Anstatt die Aramäer zu massakrieren, zeigte Elisa ihnen das höchste Ideal, den Frieden, der schon immer Gottes Wunsch für sein Volk war. So sehr Gott in einem kosmischen Konflikt verwickelt ist, der auch unseren Planeten betroffen hat, ist das Ziel der Erlösung nicht ein ewiger Konflikt oder sogar eine ewige Unterwerfung des Feindes in einem Zustand der Sklaverei, sondern vielmehr ewiger Frieden. So wie Gewalt Gewalt erzeugt, bringt Frieden Frieden hervor. Was hast du für Möglichkeiten, Friedensstifter zu sein? Wie steht es in deinem Leben im Moment? In welchen Konflikten, mit denen du möglicherweise konfrontiert bist, könntest du Friedensstifter statt Konflikterzeuger sein? Hast du immer wieder Situationen, wo du mehr Geduld leben, Selbstbeherrschung zeigen, Neid vermeiden könntest? 5 Personen aus unserer Gemeinde haben sich bei mir gemeldet und erzählen uns von ihren Erlebnissen während dieser Lösli-Aktion. Die einen etwas kürzer, andere etwas ausgedehnter. Und nun bitte ich Esther als Erste nach vorne zu kommen und ihre Erfahrung zu erzählen.
Ich habe mich sehr über das Lösli Wohlwollen im Dezember gefreut. Denn ich bin überzeugt, dass Gott uns mit Wohlwollen ansieht. Jede Verheißung in der Bibel bestätigt uns doch das. Und eigentlich dachte ich mir selbst, dass ich meinen Mitmenschen und meiner Umwelt gegenüber auch grundsätzlich wohlwollend begegne. Doch wir haben ja die Aufgabe, über dieses Lösli zu überlegen, ist mir eben so in den Sinn gekommen, dass ich da und dort schon Leute habe, die ich nicht so mag oder mich da und dort auch nicht so richtig wie Jesus sich verhalten würde, dass ich das tue. Also bin ich wirklich immer wohlwollend? Jesus hat ja nie jemand vorverurteilt. Er ist ja unser Vorbild. Er ist jedem offen begegnet. Und ja, er hat den Führern des Volkes schon die Wahrheit gesagt über ihren Zustand. Aber er wollte sie ja retten. So kam in mir die Frage auf, darf Gott mir meinen Zustand betreffend wohlwollend gegenüber der Umwelt und meinen Mitmenschen mir sagen? Gebe ich ihm Zeit, mir das zu zeigen, was er über mich denkt, wie er mich wirklich sieht? Diese Gedanken ließen mich nicht mehr los. Und die Bibel fordert uns in 1. Thessaloniker 5, Vers 21 auf, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Das ist etwas, das wir kennen. Das gilt ja für alles um uns herum. Und das denken wir so als Erstes. Ich muss alles prüfen, was da kommt und so. Aber ich denke, es geht eben auch um sich selber. Prüfe ich mich selber? Römer 2, Vers 21a sagt uns, der du den anderen belehrst, du lernst dich selber nicht. Das hat mich schon getroffen, dieser Vers. Denn ich gebe Bibelstunden. Und was nehme ich selbst davon für mich? Wie schaue ich das an? Wenn ich jemanden lerne und ihm etwas beibringen möchte, nehme ich es denn wirklich auch so? Tue ich es? 2. Korinther 13, Vers 5 sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewohnt seid? Das ist ernst. Wir wollen, dass Jesus in uns wohnt. Wir wollen, dass er da ist. Ist es so? Ist Christus wirklich in mir? Es gibt viele weitere Verse in der Bibel über die Prüfung. Aber mir scheint, Selbstprüfung scheint Gott wichtig zu sein. Und wir denken ununterbrochen. Unser Verstand will den ganzen Tag beschäftigt sein. Und wir wissen, was wir denken, wird irgendwann zu Worten und auch Taten. Ich fragte mich, kann man Gedanken wirklich kontrollieren? Kann man lernen, gute Gedanken zu pflegen? Sind meine Denkmuster über meine Mitmenschen, über meine Umwelt überhaupt richtig? Kann ich das ändern, anpassen? In dieser Phase entdeckte ich die Vorträge von Kezia Deichsel auf Amazing Discoveries. Sie erklärt sehr eindrücklich, wie unser Körper und unsere Innenwelt zusammenhängt und welche Wirkung negative Gedanken auf uns haben. Um weiterzukommen, habe ich die Challenge angenommen, die sie vorschlägt. 14 Tage lang nichts Negatives sagen und niemanden kritisieren. Und zwar am Stück. Wenn man sich dann doch negativ äußert oder negative Gedanken hat, geht es zurück an den Start. Man muss wieder beginnen. Ja, es war ja Dezember und es ist erst Januar und ich habe schon mehrere Mal wieder vorne begonnen. Doch es geht genau darum, Gedanken zu kontrollieren, zu prüfen, bewusst wahrzunehmen, ob sie mit Jesus, mit der Bibel übereinstimmen. Es geht darum, das Gehirn neu zu konditionieren. Wir kennen das Bild der Straßen im Gehirn. Das ist uns bekannt. Es gibt Autobahnen, Landstraßen, aber eben auch die kleinen Trampelpfade. Je breiter die Straße, desto schneller und unkontrollierbar sind wir unterwegs. Wir kennen es. Es geht einfach. Wir müssen nicht mehr überlegen. Es gibt keine Mühe. Die schmalen Wege hingegen erfordern Bewusstsein und Entscheidung, ob ich den Pfad gehe, ob ich das wieder machen will. Die gute Nachricht ist dort auch, mit Übung werden auch die Trampelpfade leichter begehbar. Und sogar Sokrates sagte, wenn ich etwas ändern will, nicht das Alte bekämpfen, keine Energie mehr hineingeben, sondern das Neue schaffen. In unserem Bild bedeutet das, die breiten, unkontrollierten Wege bewusst meiden und stattdessen die schmalen, guten Wege wählen. Immer wieder neu, immer wieder jedes Mal. Doch wie weiß ich, welcher Weg der richtige ist? Die Antwort liegt in der Bibel. Das Beste ist, dabei Bibelverse auswendig zu lernen und den Verstand, der ja den ganzen Tag arbeiten will und der ja die ganze Zeit beschäftigt sein will, mit Bibelverse auswendig zu lernen und ihn zu beschäftigen mit Gottes Wort. Es sind ein paar erstaunliche Dinge für mich passiert, ja. Also, da sind so die Zeiten, die ich gerne mal so einfach mich hängen lasse, so die Gedanken eben so irgendwo hin flattern, wo ich eine Seifenoper mir anschaue und das als Erholung betrachte, weil dann mein Kopf ja nicht studieren muss. Und da habe ich mich gefragt, ist jetzt das der richtige Weg? Ja, das ist ein breiter Weg, weil der geht ja so. Da bin ich ein Couch-Potato und lass mir da so alles durch den Kopf geht einfach so alleine vor sich. Aber die Bibel sagt nicht, dass das richtig ist. Die Bibel sagt, wir sollen auf unsere Gedanken achten. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann ist der Spaziergang in den Wald besser. Dann kann ich mich auch mit der Bibel beschäftigen. Ich kann einfach etwas machen, was meine Gedanken in Richtung Gott führt. In Richtung seine Schöpfung, in Richtung Erinnerung, wenn ich am Spazieren bin, was mir eben alles Gutes schon geschehen ist. Es hat, wenn man diese Challenge macht, Auswirkungen auf meinen gesamten Alltag. Bei der Katastrophe in Gramontana, wie wir es schon besprochen haben, kann ich sofort beten. Ich muss mir nämlich nicht ausmalen, wie die Bilder dort waren. Ich muss es mir nicht einmal anschauen. Es ist nämlich eine Katastrophe. Und ich muss mich mit diesen negativen Gedanken nicht mit anderen austauschen. Ich kann einfach Fürbitte machen und dann bin ich auf der positiven Seite. Dann bin ich auf der richtigen Seite und Gott kann dort wirken. Das ist meine Überzeugung. Das ist für jede Katastrophe, für alles so. Wir sollen uns ja nicht verschließen, vor wenn jemand Hilfe braucht. Wir sollen dort helfen. aber in dem positiven Sinn, indem wir dort eingreifen und das Gute sehen. Wir haben es in der Sabbatschule gesehen. Der Paulus ist gefangen und sieht das Positive. Das Evangelium wird im ganzen Prätorium verteilt. Andere Gläubige, die vorher nicht Mut hatten, sind plötzlich mutig geworden. Gott hat uns versprochen, bei uns zu sein. Jeden Tag, jede Stunde, immer. Jeden Morgen neu. Und dass er das tut, habe ich vor 2 Jahren persönlich am eigenen Leib auch erlebt. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also, verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Wenn wir wohlwollende Gedanken haben, wenn wir das praktizieren, und es ist nicht einfach, man kann nicht einfach hinliegen und die Gedanken einfach so gehen lassen. Nein, es ist Arbeit. Man muss daran bleiben. Aber wir sind nicht allein. Gott hilft uns. Und heute Morgen haben wir das Lied gesungen. Ich freue mich, den Herrn jetzt und zu aller Zeit. Und da hat mir die letzte Strophe so richtig über das, was ich euch hier über das Wohlwollen erzählt habe, noch in den Sinn gekommen. Ich möchte es euch lesen, weil das ist mein Entscheid nach diesen Gedanken über das Lösli, Wohlwollen. Mein Denken und mein Handeln soll ihm gewidmet sein. Im neuen Leben wandeln gilt nun für mich allein. So will ich Gott verehren in tiefer Dankbarkeit und freue mich in dem Herrn jetzt und zu aller Zeit. In 1. Thessaloniker 5, Vers 24 lesen wir: Treu ist der euch berufen, er wird es auch tun. Amen.
Auch ich habe mich bereit erklärt, eine kleine Erfahrung zu berichten. Sie steht im Zusammenhang vielleicht mit dem Lösli Treue oder gerecht sein, nach dem Willen Gottes handeln. Auf dem Blatt, das ich hier vor mir habe, steht oben 10 Dirham. Weiß jemand, was das bedeuten könnte? Das ist eine Währung aus dem Staat Marokko. Und in diesem Frühjahr waren wir in Marokko, Hanna und Emanuel und ich. Und ich habe dort ein spezielles Erlebnis gemacht, das eben mit einem Löschen zusammen im Zusammenhang steht oder gestellt werden kann. 10 Dirham, das sind umgerechnet etwa 90 Rappen, also kein großer Betrag. Soll man überhaupt darüber reden? Nun, es war auf dieser Reise, nach einem Ausflug bat mich Hanna, doch etwas Obst und ein paar Brote einzukaufen. Irgendwo in der Nähe, ich wusste nicht, wo ich das Geschäft finden konnte, so ging ich ein bisschen Richtung Straßenbahn. In Rabat gibt es eine Straßenbahn. Ich bin dieser Straßenbahnlinie entlang gelaufen, Richtung Stadt, und da gab es immer etwas mehr Verkehr und ich hoffte auch, irgendwo ein Geschäft zu finden. Ich fand tatsächlich dann die ersten Läden, dann eine Seitenstraße und dann doch einen recht beachtlichen Markt. Ja, da konnte ich die Besorgungen erledigen. Ich fand Früchte, Gemüse und andere Waren und es dauerte nicht lange, da hatte ich den passenden Stand gefunden. Ich wählte aus dem Angebot Bananen, blaue Weintrauben, Aprikosen, Flachpfirsiche und so weiter. Der Händler packte alles schön, jedes in einen Sack ein, Plastiksack, naja, nicht unbedingt so umweltfreundlich. Nachdem ich mein Angebot ausgewählt hatte, legte er eines nach dem anderen auf die Waage und tippte den jeweiligen Preis in seinen Taschenrechner. Weil ich nicht so gut Französisch kann und die Zahlen ja auch etwas schwieriger sind in dieser Sprache, zeigte er mir dann das Display von seinem Taschenrechner und ich konnte sehen, wie viel ich zu bezahlen hatte. 69 Dirham. Gut, das konnte ich erkennen. Und so gab ich ihm eine 100er-Note und die übernahm er. Und dann gab er mir einen Dirham zurück und zwei Scheine von 20 Dirham. Ich nahm das Geld, steckte es ein. Und interessanterweise passierte jetzt gar nichts. Ich nahm meine Tasche und ging weiter zum nächsten Laden, wo ich etwas Brote kaufen konnte. Drei Brote für 10 Dirham 50. Dann kam der Heimweg. Ich war die Strecke ja schon gegangen in die andere Richtung, doch mir gingen die Zahlen durch den Kopf. Hey, 69 Dirham solltest du bezahlen. Wie viel hast du zurückbekommen? 41. Das ist nicht in Ordnung. Was bist du für ein Mensch, dachte ich. Hast du das nicht realisiert? Du hast zu viel Geld zurückbekommen. Ja, jetzt bin ich schon unterwegs. Und der Gemüsehändler, der macht sowieso immer wieder mal Verlust, da ist so viel Schwund. Es spielt doch keine Rolle. Und so ging ich mit einem inneren Kampf zurück zu unserer Ferienwohnung. Ich lieferte die Sachen ab. Hanni war froh über das Gemüse und über das Brot. Ja, und ich war auch nicht zufrieden, aber ich unternahm nichts. Am nächsten Tag gingen wir in den Zoo in Rabat und kamen wieder zurück. Und dann sagte meine Frau zu mir, ja, wir brauchen noch etwas Brot. Kannst du nicht noch einmal einkaufen gehen? Ich hatte keine Lust zum Gehen. Und ja, nimm Emanuel mit. Ja, das ist immer noch ein bisschen umständlicher, bis der dann kommt und läuft und ja. Aber schlussendlich machte ich es trotzdem. Und ich kam tatsächlich wieder zu diesem Markt. Wir kauften ein Brot. Wir sahen auch interessante Dinge. Wir sahen sogar einen Autounfall. Und ja, es war nicht so schlimm, aber es war ein Chaos, ein interessantes Chaos zu beobachten auf den Straßen. Aber dann kam es mir doch in den Sinn, ich gehe noch einmal zu diesem Händler, zu diesem Früchtehändler. Das war ein guter Entschluss. Ich hatte eine Münze von 10 Dirham in meinem Portemonnaie und mit den wenigen Worten in Französisch, die ich ihm sagen konnte, schilderte ich mein Anliegen. Und er verstand es. Er konnte sich vielleicht noch an seinen Kunden von gestern erinnern. Ob er den Rechenfehler realisiert hat, ich weiß es nicht. Aber er nahm die Münze von 10 Dirham entgegen, die ich ihm gab. Er lachte mich an, er gab mir die Hand. Das war ein Glücksmoment für uns beide. Und damit ich diesen Glücksmoment nicht vergesse, habe ich die Geschichte aufgeschrieben.
Im Februar habe ich das Lösli Freundlichkeit gezogen. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist ein Defizit in meinem Leben. Aber ich habe Gott gesagt, ja, und wie wird man denn freundlicher? Was soll ich denn da machen? Da kam mir die Idee, ich könnte ein Buch zum Thema suchen. Radikale Freundlichkeit. Das hat mich sofort begeistert. Ich habe darin einiges gelernt, zum Beispiel alle Leute möglichst mit Namen grüßen und freundlich anlächeln. Allen Menschen, die eine Dienstleitung bieten, Danke sagen, zum Beispiel der Verkäuferin an der Kasse, der Frau am Postschalter, dem Briefträger und so weiter. Das war ja relativ einfach. Dann hat es aber auch anspruchsvollere Themen in diesem Buch, zum Beispiel freundlich bleiben trotz Stress oder auf Unfreundlichkeit freundlich reagieren. Und dann hat es im Buch auch noch Themen wie hilfsbereit sein und Großzügigkeit mit Geld. Da wollte ich mir schon auf die Schulter klopfen und sagen, Katie, du hast jetzt deine Freundlichkeit-Lektion gelernt, der Monat war nämlich auch vorbei. Aber da kam mir die Idee, Katie, du solltest noch googeln, freundliche Worte googeln. Dann habe ich das gemacht. Dann bin ich dort auf Netiquett gestoßen. Also wie wichtig es ist, freundlich und respektvoll auf WhatsApp und E-Mail zu kommunizieren. Da habe ich gedacht, nein, das kann doch nicht wahr sein. Weil für mich war immer wichtig, es muss einfach effizient, kurz und knapp sein, möglichst keine Zeit verlieren. Und da schreiben sie hier, wer sich nicht einmal die Zeit nimmt, liebe Grüße auszuschreiben, ist wirklich ein unfreundlicher Mensch. Ich habe gedacht, das ist ja krass. Also, nein, das ist doch einfach Zeitverschwendung. Aber dann hatte ich eine Freundin, die hat mir immer so nette WhatsApp geschrieben. Das hat, muss ich sagen, hat mich beeindruckt. Und das ist mir langsam aufgegangen, dass wahrscheinlich die Wortwahl schon eine Rolle spielt. Und dann habe ich mir solche Zettel ausgedruckt. Das steht zum Beispiel, wie man freundlich eben schreibt. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Gerne beantworte ich Ihre Fragen. Schön, wieder von Ihnen zu lesen. Herzlichen Dank für Ihre prompte Rückmeldung. Ja, Sie haben vollkommen recht. Wie schön, dass Sie sich für uns interessieren. Und da habe ich gemerkt, welche positiven Auswirkungen Wörter wirklich haben können. Und dann ist mir eine Person begegnet, die hat gebetet, lieber Gott, lass uns auffallen durch Freundlichkeit. Da habe ich gedacht, wow, das ist nicht nur freundlich sein, das ist auffallen durch Freundlichkeit, das ist eine Stufe höher. Und so bete ich jetzt das auch, mal sehen, was daraus wird. Und kürzlich hat mir jetzt jemand gesagt, Katie, du kannst noch lange freundliche Worte brauchen, wenn der Tonfall nicht stimmt, nützt alles nichts. Und so bin ich zur paraverbalen Kommunikation gekommen. Sprechmelodie, Betonung, Sprechpausen, Lautstärke, Tone, Sprechtempo, alles ist wesentlich. Es ist unglaublich, was es zu diesem Thema alles zu lernen gibt. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er so viel Geduld hat. Und ich bin auch dankbar für Evelyn, die sich alle die Mühe und Zeit genommen hat, diese vielen Lösli zu produzieren. Es hat etwas bewirkt in meinem Leben.
Heute Morgen haben einige wenige mir gratuliert zum Geburtstag. Es sind einige Jahre, am 10. Januar 1940 bin ich auf die Welt gekommen. Und zwar im Wallis, in Sierre. Und das ist ganz in der Nähe von Grand-Montana. Von dort geht eine Seilbahn zu diesem Bergdorf hinauf. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt, was dort geschehen ist. Ich habe auch im 1946 das Erdbeben erlebt, wo wir noch dort wohnten. Da hat es richtig geschüttelt, habe ich mir gemerkt. Und das ist mir bis heute geblieben, wie das Haus hier und her kippte, wie das Licht ausging, oder? Und wir uns dann, einige Leute, nebendran war ein Schalle, haben wir uns dort versammelt um die Nacht, den Rest der Nacht zu verbringen. Hat bis die ganze Nacht durch, bis am Morgen hat es immer wieder, hat die Erde gebebt. Das zu meiner Person. Auch ich habe so Lösliche bekommen. Und da ist eines, ich möchte es auftun. Und das ist eine Sache, die mich schon lange beschäftigt, was darin steht. Es heißt nämlich, ist das Wort Geduld. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte es auch nicht wissen. Aber ich weiß, wie es bei mir steht. Und da schon längere Zeit, nicht nur in der letzten Zeit, schon einige Jahre, kommt mir immer wieder Gedanken durch den Kopf, wo es heißt in der Bibel, und zwar, ja, es gibt verschiedene Texte, es gibt im Ganzen 45 Verse, wo das Wort Geduld drinnen ist. Aber eines, was mich schon lange beschäftigt, seit Jahren, ist im Hebräer 10, können wir mal nachschauen, lesen wir es miteinander. Hebräer 10, nein, nicht Hebräer 10, Entschuldigung, Offenbarung Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 13, vielleicht kennt ihr den auch, im Verse 10, 13 Vers 10. Der letzte Teil. In der Schlachterübersetzung heißt es zwar nicht Geduld, es heißt dort, Geduld aber ist euch Not. Ich muss es aus der Bibel lesen. Kapitel 13, Vers 10. Ja, den letzten Teil, wo heißt es hier, hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen. In der Luther-Übersetzung heißt es, hier ist Geduld. Und das ist ein Problem, Geduld zu haben, wo ich immer schon wieder seit langer Zeit mitschleppe. Aber ich staune immer wieder, wie lieb der liebe Gott mit mir Geduld hat. Und die letzte Zeit lerne ich. Bin in einem Lehrgang drinnen, wo ich lernen muss, Geduld zu haben. Meine Frau ist ein Pflegefall geworden, ist nicht immer einfach. Sie hatte bei der letzten Operation im Spital Interlaken einen Herzstillstand und dieser Herzstillstand hat Folgen nach sich gezogen. Sie haben sie wiederbelebt, sie ist zurückgekommen nach 5 Minuten. Aber es ist nicht mehr die gleiche Person, wie es vorher war. Und der liebe Gott hat das zugelassen, damit auch ich im Glauben diesen Punkt lerne, umzugehen, Geduld zu haben und immer wieder Geduld zu haben und nochmals Geduld zu haben. Und ich bin dankbar, wenn ich sehe, wie der liebe Gott gnädig ist, wie er immer wieder mit mir selber Geduld hat und mir auch bereit ist zu vergeben, wenn etwas krumm gegangen ist, weil ich nicht die Geduld hatte. Gott möge uns helfen. Wenn wir Probleme haben, können wir zu Gott kommen und er ist auch bereit zu helfen in unserem Leben. Amen.
Ja, wir durften ein ganzes Jahr mit diesen Lösli uns beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Wir haben jetzt schon einiges gehört. Auch ich habe beim ersten Lösli gedacht, naja, Gott weiß, welches er zuerst bringen muss, damit ich ein ganzes Jahr Zeit habe, um mich damit zu beschäftigen. Treue, das ist jetzt nicht mein erstes Lösli gewesen, aber es ist mir auch sehr wichtig geworden. In einer Freundschaft, in einer Beziehung ist Treue eine Voraussetzung, eine Grundlage, dass es wirklich eine Freundschaft und eine Beziehung sein kann. Treue fordert Ehrlichkeit, ein Zusammenhalten, gemeinsame Zeit, somit unsere Prioritätensetzung, auch Respekt und Achtung einander gegenüber. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das aus mit meiner Gottesbeziehung? Habe ich diese Ehrlichkeit zu Gott? Mache ich wirklich, was ich ihm versprochen habe? Halte ich meine Versprechen ein? Halte ich zu ihm, stehe ich zu ihm, indem ich Zeugnis gebe? Welche Priorität hat er? Wie viel Zeit schenke ich ihm? Respektiere ich seine Forderungen, seine Gesetzgebungen? Ich erlebe es immer wieder, dass ich einen Kampf zu kämpfen habe, um diese Freundschaft und diese Beziehung zu leben, zu praktizieren. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche für die Gemeinde geschrieben, auf Seite 108 gelesen. Satan wird Legionen seiner Engel zu Hilfe rufen, um dem geistlichen Wachstum selbst einer einzigen Seele entgegenzuwirken, um sie, wenn möglich, der Hand Christi zu entreißen. Gott Lob und Dank steht auf der nächsten Seite. Wenn wir uns in unserer Hilflosigkeit auf das Blut Christi berufen, achtet unser Erlöser auf das ernste Gebet des Glaubens und schickt, um uns zu befreien, einen besonders mächtigen Engel als Verstärkung. Ist das nicht wunderbar? Jesus braucht uns nur einen starken Engel zu senden, um uns Hilfe zu bieten und nicht Legionen. Das hat mich einfach beschäftigt. Und etwas, was auch mit der Freundlichkeit zusammenhängt und gleichzeitig auch in diese Treue hineinfällt, habe ich erlebt und das ist mir einfach so in Erinnerung geblieben. Grundsätzlich war ich nie ein Morgenmuffel. Doch seit ich mit meiner Boreliengeschichte konfrontiert bin, brauche ich unendlich viel Schlaf. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich verschlafe mein Leben. Und wenn ich am Morgen aufstehen muss, und was da sehr häufig der Fall ist, bevor mein Körper eigentlich die Erholung hat, die er braucht, um schwungvoll in den Tag zu starten, bin ich dann eben schon manchmal nicht ganz so freundlich. Und darunter hat Elmar ja wahrscheinlich in den letzten Jahren öfters darunter gelitten. Und mir ist das so einfach aufgegangen, als ich mich eben jetzt mit dieser Freundlichkeit auch auseinandergesetzt habe und dafür gebetet habe, wie ich an einem Morgen heruntergekommen bin und voller Freude und fröhlich ihn begrüßen konnte. Ich glaube, ich war erstaunter als er. Ja, Gott verändert uns. Und das ist ja wirklich nur etwas Kleines. Und ich habe mir gesagt, ich möchte dieses Jahr weitermachen mit diesem Ding und wieder von vorne starten, diese Löslis zu ziehen. Und ja, schauen, wie Gott weiter wirkt in meinem Leben. Und so wünscht er sich, dass wir weiter lernen, dass wir, wie es in der Bibel auch genannt wird, Heiligung erfahren. Und wir sind alle in die Schule gegangen. Wir haben alle irgendwelche Klassen hinter uns gebracht. Die einen haben vielleicht auch höhere Schulbildung abgeschlossen, Studiengänge gemacht. Und im Buch Erziehung schreibt Ellen White: Hier auf Erden sind wir in der Vorbereitungsanstalt, um das Zeugnis zu erhalten, das uns erlaubt, in die höhere Stufe, die Schule der oberen Welt, aufzurücken. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Stufe zum Aufrücken erreichen. Gott segne euch. Amen.
Vielen Dank euch für das Teilen eurer Erfahrungen. Ja, ein neues Jahr hat begonnen. Der eine oder andere nimmt sich dazu einen Vorsatz. Ich habe damit schon länger aufgehört, mir so Vorsätze für das neue Jahr zu nehmen. Aber ich habe auch bemerkt, wie ich im vergangenen Jahr doch etwas nachlässig war und die Monatsanfänge immer so schnell kamen und ich das Gefühl hatte, ja, ich habe das jetzt nicht immer so ganz ernst genommen mit diesem Lösli. Das ging dann einfach irgendwie so schnell und ja, nicht so konsequent umgesetzt. Und so habe ich für mich persönlich beschlossen, und Ursula hat uns jetzt auch schon dazu ermutigt, auch im neuen Jahr diese Löslis weiter anzuwenden. Also wer jetzt wirklich noch so ein Säckchen möchte, der darf sich bei mir melden, weil ich hatte ja damals, ich weiß nicht, ob ihr euch mögt erinnern, ich habe ja welche produziert und habe zu meiner Familie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute im Weihnachtsgottesdienst sind, wenn es zu wenig habt, wir verzichten darauf, ich kann euch zu Hause noch welche nachmachen. Und es waren ja 4 Helfer, die verteilt haben. Und am Schluss vom Gottesdienst war ein Säckchen übrig. Und auf dem Parkplatz ist Heike zu mir gekommen und hat gesagt, hast du noch ein Säckchen? Und ich hatte genau die passende Anzahl Säckchen dabei und habe dann doch noch welche nachgemacht, weil der eine oder andere mich dann im Nachhinein doch noch danach gefragt hat. Aber man kann diese Worte natürlich einfach auch für sich aufschreiben. Aber ich finde es immer spannend, wenn man dann eben nicht weiß, was man zieht und dann eben herausgefordert wird, genau für diesen Monat. Weil Gott weiß ja, was auf uns zukommt im kommenden Monat. Also ich möchte euch ganz herzlich ermutigen, auch im Jahr 2026 euch mit diesen, ja, es sind ja dann 12 Begriffe, auch 3 Begriffe aus Galater 5, Vers 26, wo ja dann eben das Negative, das man vermeiden sollte, dass ihr das dann so auslebt. Petrus, als der impulsivste Jünger Jesu bekannt, warnt in seinem zweiten Brief vor falschen Lehren und schreibt über das geduldige Warten auf die Wiederkunft Christi. Er gibt aber auch wichtige Ratschläge bezüglich des christlichen Lebens. Und zum Abschluss lade ich euch ein, gemeinsam die Bibel noch einmal aufzuschlagen im 2. Petrusbrief. Und wir lesen dort die ersten 15 Verse. Ein Text, der auch für uns heute seine Gültigkeit nicht verloren hat. 2. Petrus, Kapitel 1 und dort die Verse 1 bis 15. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir. Einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott auch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zu tieferen Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer so nicht handelt, der ist blind und zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das Reich Gottes von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Ich will euch immer wieder daran erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid. Ja, ich glaube, dass es meine Pflicht ist, euch daran zu erinnern, solange ich lebe. Doch Jesus Christus, der Herr, hat mir gezeigt, dass meine Tage hier auf Erden gezählt sind und dass ich bald sterben werde. Deshalb bemühe ich mich, euch dies alles noch einmal klar vor Augen zu führen, damit ihr euch nicht noch daran erinnert, wenn ich schon längst nicht mehr bei euch bin. Amen.